Wir, ich sehe ja, wie es euch geht, und dann werden wir das ein bisschen entsprechend handeln miteinander. Ja? Genau, aber das ist alles ganz gut. Man merkt ja, Gott hat das alles in Kontrolle, weil wir haben ja gerade Römer 14, und im Prinzip ist Römer 14 und der erste Teil von 15 ein großes Thema. Und Gerhard hat uns letzte Woche schon einiges dazu mitgegeben. Und wir werden ein wenig heute, wir machen das, werden ein bisschen komprimieren, da weiter drüber nachdenken und uns das Wort Gottes da zu Gemüte führen, was er uns dazu sagen hat. Es geht nicht um Straßenevangelisation jetzt gerade in diesem Text, aber das ist ja so in der Bibel, die ist sehr vielfältig für jede Situation und fürs Leben etwas. Und trotzdem haben wir diese Unterschrift ja gelassen, ja? Apostelgeschichte und Römer, und ich denke, sie passt auch hier wieder gut. Ihr werdet meine Zeugen sein, mit Wort und Tat, durch verändertes Leben, durch das, wie wir verändert werden durch sein Wort, durch seinen Geist, bezeugen wir ihn, den Herrn, dem wir nacheifern, dem wir nachfolgen. Und das unter dieser Überschrift: Rücksicht nehmen statt richten, aufbauen statt zerstören. Und ein kleiner Hinweis, ja, wie da der Heilige Geist so bei uns wirkt. Gerhard hat das hier ja kreiert, er macht die ja immer so schön. Herzlichen Dank. Und da steht aufbauen statt zerstören. Und ich hatte erst, ohne das gelesen zu haben, hatte ich erst etwas anders, meine Überschrift. Und irgendwie war die Ruhe nicht da, und dann habe ich daran rumgefeilt. Und als ich dann aufbauen statt zerstören hatte, ja, vorgestern haben wir gesprochen, sage ich das für die Überschrift, sagt der Gerhard, die habe ich schon, die steht schon hier auf unserem Monatsplan. Und so wirkt der Geist Gottes bis in die Überschriften hinein. Römer 14. Ich habe den Vers 13 nochmal dazugenommen, wegen dem Übergang, weil das ja eben miteinander, ohne jetzt die anderen Verse zu lesen. Hören wir doch auf, uns gegenseitig zu richten, schreibt der Paulus an die Römer, die er ja gar nicht kannte. Er war noch nicht dort, er wollte noch dahin kommen, aber er schreibt schon in der Wir-Form, weil er weiß, wie wir Menschen sind. Wir neigen dazu, den anderen zu richten und ihm zu sagen, was er tun und lassen soll und was falsch und richtig ist. Und Paulus kannte sein Herz, ja, und er kannte damit auch unser Herz. Achten wir vielmehr darauf, dass wir unseren Glaubensgeschwistern kein Hindernis in den Weg legen und sie zu Fall bringen. Darum geht es ja in diesem ganzen Text. Da ist manche ältere Übersetzung, die dieses Wort hat, dass der andere keinen Anstoß nimmt. Dieses Wort Anstoß, ich habe es selber so erlebt, damit lässt sich leichter Druck machen. Ja? Du darfst das nicht tun, weil dann nehme ich Anstoß. Ja? Und das ist so, wie Gerhard gesagt hat, die Diktatur der Schwachen. Aber es geht nicht darum, was mich irgendwie kratzt oder mich verstört oder so, sondern es geht darum, was mich vom Glauben abbringt, zu Fall bringt. Es sind starke Worte, eben diese Negativworte, die in diesem Text aufgezählt sind. Das ist nicht da so, ja, ihr müsst jetzt alle eine Krawatte anziehen, weil ich gerne Krawatten habe. Also das ist, darum geht es überhaupt nicht. Das ist eine völlig andere Ebene. Es geht darum, wenn man jemand, es kann auch mal um Kleidung gehen. Auch das habe ich einmal erlebt. Eine Frau, die in unserem Dorf bekannt war dafür, dass sie sich speziell anzieht, kleidet, kam in unseren Gottesdienst. Und beim ersten oder zweiten Mal hat irgendein lieber Mensch, ich nehme an, er war lieb im Kern oder an dem Tag nicht so, ihr mitteilen zu müssen, dass es besser wäre, wenn sie sich bald auch etwas anders kleidet. Da hätte ich ja aus der Haut fahren können. Wenn man keine andere Idee hat als dieser Person, und sie ist dann erstmal natürlich Monate nicht mehr gekommen. Weil das war überhaupt nicht wichtig. Wir sehen das nachher noch. Ja. Und das hat ihr, ich denke, langfristig nicht den Glauben genommen, aber es hätte schlechter ausgehen können. Ja. Ich weiß, schreibt Paulus, Ich weiß und bin durch den Herrn Jesus fest davon überzeugt, dass nichts von Natur aus unrein ist. Weder gelbe noch Kleider, noch schwarze Jacken oder Sakkos oder, ja, oder irgendwelches Essen. Es ging ja hier auch um Essen. Paulus wusste, er kann Rindfleisch und alles Fleisch essen. Als Jude wusste er, er kann Schweinefleisch essen. Es ist alles rein. Aber für den, der etwas als unrein ansieht, ist es unrein. Spannend. Und dann kommen die Unterschiede. Ja, der eine, der kann fröhlich davon essen, und der andere, der spürt sofort in sich drin, das geht nicht. Das kann ich vor meinem Herrn nicht verantworten. Ich kann freitags kein Fleisch essen, zum Beispiel. Ja, kann ich nicht. Und ich merke das. Und dann ist der eine kann das fröhlich tun und ist völlig frei und gut mit dem Herrn unterwegs. Und der andere muss es lassen, weil er es nicht aufrichtig vor Gott kann. Und jetzt sitzen die beiden an einem Tisch. Solange jeder zu Hause bei sich ist, ist das ja gar kein Problem. Aber wenn die dann zusammen am Tisch sitzen, was ist jetzt zu tun? Und darum geht es hier in dem Text. Und es gibt natürlich andere Dinge auch. Wenn du also deine Geschwister wegen einer Speise in eine innere Not bringst, dann lebst du nicht mehr in der Liebe. Da sehen wir wieder das göttliche Prinzip der Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir haben das ja schon in Kapitel 12 gehabt. Ja. Da wurde schon gesagt, das und auch weiter. Das ist das zugrunde liegende Prinzip, Gott zu lieben und den Nächsten wie dich selbst. Und dann muss das in die Praxis kommen. Und hier wäre eben das zugrunde liegende Prinzip, die Liebe, wäre dann, okay, wenn ich weiß, dass dem anderen das so wichtig ist, dann werde ich, wenn ich mit ihm zusammen esse, selbstverständlich an diesem Freitag kein Fleisch essen. Da bestehe ich doch nicht auf meiner Freiheit, sondern ich habe auch die Freiheit zu verzichten. Das ist auch eine Freiheit. Bringe ihn mit deinem Essen nicht ins Verderben. Das sehen wir auch. Es geht nicht jetzt um einfach nur so ein bisschen Geschmackssache, ja, ob wie das gewürzt ist, sondern es geht um das Grund. Bringe ihn nicht ins Verderben. Christus ist ja auch für ihn gestorben. Jetzt haben wir in unserer Kultur, nachdem wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, weil das im Römer sich ja durchzieht, die besondere Spannung zwischen Heidenchristen und Judenchristen, haben wir diese ganz starken Sachen haben, wüsste ich nicht, dass wir sie in der Gemeinde haben. Umso einfacher haben wir es. Ja? Aber wir waren bei Leuten eingeladen und haben dann erfahren, dass er früher Alkoholiker war. Da war direkt klar, wenn wir sie wieder einladen, werden wir natürlich kein Bier und keinen Wein auftischen, weil das wäre, könnte ihm echt zum Verderben werden. Ja? Und da, das wäre jetzt ein Beispiel, sag ich mal, aus unserer Kultur, wenn wir wissen, das schadet ihm, machen wir das natürlich nicht. Und ich würde nicht dann versuchen und sagen, du machst dir eh nichts, wenn ich was trinke, wenn du dabei bist. Nein, ich verzichte. Ja, ich versuche nicht auszureizen, meine Freiheit ihm nahezubringen, die für ihn nicht gut ist, sondern ich verzichte für ihn. Lasst das Gute, das Gott euch geschenkt hat, doch nicht in üblen Ruf kommen. Das ist so da ein Merksatz. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Essen und Trinken. Es geht nicht um Kleidung, sondern es geht um Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Spannender Vers. Gerechtigkeit und auch gut merkbar. Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Gerechtigkeit kommt hier an dieser Stelle im Römerbrief das letzte Mal vor, aber es ist das letzte Mal von 26 Erwähnungen. Das war ein großes Thema im Römerbrief. Da finden wir zum Beispiel gleich am Anfang im ersten Kapitel, so sage ich mal zum Auftakt, und das war ja die beiden Verse, die Martin Luther dann haben neu denken lassen, Römer 1, Vers 17 und 18, denn im Evangelium zeigt Gott uns seine Gerechtigkeit. eine Gerechtigkeit, die aus dem Vertrauen auf Gott kommt oder aus Glauben zu Glauben, ja, aber aus dem Vertrauen zu Gott kommt und zum Glauben hinführt. Wir haben eben Beispiele davon gehört, dass Menschen ihr Vertrauen auf Gott gesetzt haben und in die Freiheit hineingekommen sind. Wie es in der Schrift steht, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Gott lässt nämlich seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her wird er über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen, die durch Unrecht die Wahrheit niederhalten. Wir sehen, Gott streicht nicht einfach alles weg. Er wird die Gerechtigkeit bekämpfen, aber er bietet seine Gerechtigkeit an. Und das ist ja das große Thema dann im Römerbrief, Gerechtigkeit aus Glauben, so wie bei Abraham. Abrahams Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, weil er auf Gott vertraute. Und das ist ja unsere großartige Botschaft, die wir so sehr lieben. Ja? Christus, unsere Gerechtigkeit, das ist hier gemeint. Im Reich Gottes geht es nicht um Essen und Trinken. Es geht nicht darum, darf ich freitags Fleisch essen oder nicht. Darum geht es nicht. Wenn das jemand eine Not ist, kann man darauf eingehen. Aber Gerhard hat letzte Woche auch schon gesagt, der muss nicht unbedingt da stehen bleiben. Der kann noch was dazulernen. Der kann etwas dazulernen über die Freiheit, die es in Christus gibt. Er kann nachschauen, steht im Wort Gottes irgendwo drin, dass man freitags kein Fleisch essen kann. Steht nicht drin. Okay, es ist schon mal kein Gebot Gottes. Wie gehe ich jetzt damit um? Es ist mir weiterhin wichtig. Ich bete, habe den Frieden drüber, soll es mir wichtig bleiben. Ich bete und merke, na, das ist eigentlich ein Zusatzgebot, was mich knechtet und ich brauche es nicht, dann lege ich es ab. Und ich kann ja trotzdem Milchreis essen, aber das nächste Mal auch Fleisch. Nicht an den Tag gebunden. Ja? Einer hält alle Tage gleich, ein anderer macht besondere Tage und man geht damit um. Aber man kann auch lernen, man kann umlernen und umdenken. Gerechtigkeit und die geschenkte Gerechtigkeit annehmen und ins Leben hineinbringen. Frieden und Freude. Friede, auch ein großer Begriff, kommt nicht zum ersten Mal vor. Friede mit Gott haben wir durch den Glauben an Jesus Christus, an den auferstandenen Sohn Gottes. Und Freude. Die Freude soll nicht zu kurz kommen. Selbst bei einer Trauerfeier, wie wir sie am Freitag hatten. Trauer und trotzdem Freude und Feier, weil wir nicht für hier geschaffen sind und weil wir das wissen und weil wir diese lebendige Hoffnung haben, die über das Irdische hinausgeht. Und Freude auch im Leben, weil wir befreit sind, weil wir uns vergeben ist, weil wir es nicht selber schaffen müssen, gut zu sein. Das können wir nicht und das brauchen wir nicht. Und weil wir Gemeinschaft haben und weil wir den Herrn haben und den Heiligen Geist haben und sein Wort haben und viele schöne Lieder haben und es so schrecklich gut haben. Schon jetzt. Es gibt viel Grund, sich zu freuen. Wer Christus auf diese Weise dient, wird von Gott anerkannt und er ist auch in den Augen der Menschen glaubwürdig. Bei vielen steht geachtet, aber das geachtet, das scheint so ein bisschen, als wenn wir das wichtig wäre, welchen Ruf wir bei den anderen haben. Aber es geht hier um Glaubwürdigkeit. Ja, dass das, was wir glauben, dass das im Leben zum Ausdruck kommt und das macht glaubwürdig. Das sehen andere auch, wenn sie es denn verstehen wollen. Aber vor allem von Gott anerkannt zu sein. Das ist natürlich durch Christus, nicht weil wir es jetzt geschafft haben, sondern weil wir in ihm sind. Da haben wir die Anerkennung. Ja? Auf diese Weise dienen wir Jesus Christus. Da, wo wir sind, in Linz, auf der Straße, in Leoben, im Krankenhaus, was weiß ich, zu Hause, im dritten Stock, irgendwo in der Wohnung. Ja, da, wo wir sind, da dienen wir Gott. Da, wo Gott uns hinstellt, dass wir ein waches Ohr haben, wo geht es hin? Wo sollen wir sein? Wo sollen wir mit Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist ihm die Ehre machen? Lasst uns also nach dem streben, was zum Frieden dient und zum Aufbau der Gemeinde beiträgt. Das hat Gerhard schon letztes Mal, hat er schon in diesen Text hineingegriffen und hat gesagt, das ist so ein bisschen der Kernvers. Genau, ich denke, dieser 17er, also 17 bis 19, das ist so das Paket, wo Paulus nochmal das geistlich zusammenfasst aus der Praxis, wo er das Fazit praktisch zusammenschreibt. Lasst uns also nach dem streben, was zum Frieden und zum Aufbau der Gemeinde beiträgt. Und wenn ich so ein bisschen zurückblicke, jetzt in den Juni hatten wir ganz viele frohe Anlässe, was uns auferbaut hat. Vor 14 Tage Taufe, Sommerfest miteinander. Gestern, vorgestern hatten wir Jugendabschluss. Und wenn ich heute Morgen das Wetter gesehen habe, dann habe ich den Herrn noch mal mehr gedankt. Wir konnten vorgestern den ganzen Tag draußen sein, hatten keine Einschränkungen. Heute Morgen hätte das ein wenig anders ausgesehen. Und wir hatten Frieden und Freude miteinander und haben versucht, uns geistlich aufzubauen. Und da habe ich mir überlegt, wie bauen wir uns auf? Ja, Ermutigung natürlich, es kann auch mal Korrektur sein und füreinander beten. Und im Moment ist das Wochenende der Bücher, ja, vielleicht habt ihr euch jetzt gefragt, was machen wir denn so, die Kinder sind auf dem Jungscherlager und wir sitzen zu Hause und nur die Nachbarn beobachten oder Filme schauen, das ist jetzt auch nicht das. Ihr könntet euch zum Beispiel ein Buch vorlesen, ja, als Ehepaar. Also wir üben da auch weiter, wir waren mal besser unterwegs, jetzt die letzte Zeit liegen die Bücher mehr, als dass sie gelesen werden, aber das wird wieder. Und wir haben immer ein Buch, was wir uns gegenseitig vorlesen. Und dann ein Buch, das dauert länger, das braucht ja, wir brauchen beide Zeit und Muße und dann lesen wir das Stück für Stück vor. Aber man nimmt es anders auf, als wenn ich nur selber das Buch lese. Ja. Oder wir haben jetzt relativ frisch beschlossen, mit einem Buch war man nicht so ganz glücklich, dann haben wir es ausgetauscht und haben gesagt, na, so ein Andachtsbuch, so eine Seite am Tag, die wir gemeinsam lesen, neben den anderen Dingen, die wir auch lesen. Also, und das kam mir da wieder, dachte ich, was dient zum Aufbau, zum geistlichen Aufbau, jetzt der kleinsten Zelle, Ehepaar, Familie, ja, in der Gemeinde, da kann zum Beispiel so ein Buch helfen. Ja. Auf dein Wort von Spurgeon, wir haben das schon mehrfach durchgelesen. Wer sich das ausleihen will, ich habe das und falls mehrere über noch was wollen, ich habe noch was mit für euch. Ja. Gut. Also das wäre eine Möglichkeit und natürlich füreinander beten. Wenn wir von den Nöten der anderen hören, und das erleben wir aber ja immer wieder, wir nehmen sie nicht nur aufs Herz und sagen, ach, wie schwer du es hast. Nein, wir bringen sie gemeinsam zu unserem Herrn, dass er da hineinkommt und uns miteinander auferbaut. Jetzt blendet Paulus nochmal zurück. Zerstöre nicht wegen einer Essensfrage das Werk Gottes. Gewiss, es ist alles rein. Aber es ist verwerflich, einen anderen durch sein Essen zu Fall zu bringen. Haben wir schon drüber nachgedacht. Lassen wir jetzt mal so. Deshalb isst du am besten kein Fleisch, trinkst keinen Wein und vermeidest überhaupt alles, was deinen Bruder zu Fall bringen könnte. Was du in dieser Hinsicht glaubst, ist eine Sache zwischen dir und Gott. Nicht alle Freiheit, die ich habe, muss ich ständig ausleben. Das macht man ja als Eltern in der Eltern-Kind-Beziehung auch nicht. Ja? Man schaut ja auf den Schwächeren. Ja? Wenn ich nur 7 Stunden Schlaf brauche, werde ich das Baby ja nicht zwingen, so lange wach zu bleiben wie ich. Das ist ja widersinnig. Ja? Sagst du, hey, komm, eine Stunde schaffst du noch. Nein, ist ja gut, wenn es länger schläft. Ja? Ist ja, und nicht am Starken orientieren, sondern an dem, der da bedürftiger ist. Wer aber beim Essen ein schlechtes Gewissen hat, ist schon verurteilt, denn er handelt nicht nach dem, was er glaubt. Doch alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Ein spannender Satz. Und den habe ich extra dick geschrieben, weil der auch nochmal so am Schluss einen weiteren Gedankengang, ja, das Thema ist noch nicht ganz fertig, wir sind noch in der Wachstumsphase, aber hier der Blick auf sich selber, wo ist meine Freiheit vor dem Herrn, wie steht es mit meinem Glauben, Da ist der andere mal völlig draußen, ja, aber das ist für den, der, ich muss nicht das schaffen, was der Bernhard schon kann. Oder der Karl oder sonst wer. Ja, sondern meine Orientierung ist an meiner lebendigen Glaubensbeziehung zu Gott. Das ist meine Aufgabe. Da soll ich in der Freiheit leben, die ich mit ihm habe. Und das ist hier so der Schluss. Ich blicke nochmal zurück. Rücksicht statt Richten, ja, das schafft Frieden in einer Gemeinschaft. Wenn einer den anderen richtet, das gibt garantiert viel Unfrieden. Und das ist auch ein gerechter Umgang miteinander. Gerechtigkeit hat ja verschiedenste Facetten. Im Alten Testament ist der Schwerpunkt von Gerechtigkeit Bundestreue. Jeder hält sich an sein Versprechen und vor allem hält Gott sich an sein Versprechen. Wenn er verspricht, ich bringe euch ins Land Israel, dann wird das so. Das ist seine Gerechtigkeit, dass er sein Wort hält. Und etwas von diesem alttestamentlichen Denken ist auch im Neuen Testament drin. Nämlich, besonders auf Jesus hin. Gott sagt, das Erlösungswerk von meinem Sohn reicht für alle. Und dann reicht es für alle. Keiner muss irgendwas dazu beitragen. Christus ist unsere Gerechtigkeit. Und wir brauchen nicht zu richten, wir können das ihm überlassen. Er wird gerecht richten, er kriegt das hin. Ja, und das schenkt dann auch Freude. Und der Heilige Geist gibt uns da den Durchblick. Lieben statt verderben wäre noch so ein Satz, den habe ich dann rausgenommen, weil die Überschrift sollte ja nicht annähernd so lang werden wie der Text. Und das Gleiche. Da ist wieder Gerechtigkeit, Frieden und Freude drin, wenn wir einander lieben. Die Liebe hat ja, da nimmt man Rücksicht, da baut man einander auf, da hilft man und aufbauen statt zerstören. Wenn euch jetzt der Herr durch seinen Geist eine Idee gegeben hat, wie ihr jemand anderen, euren Ehepartner, eure Kinder, eure Eltern, uns hier, Damaris und mich, Antonio oder sonst wen, aufbauen könnt, ja, dann, ja, genau, fröhlich ans Werk, tun, ganz genau, ja, damit Freude entsteht und damit die Gerechtigkeit Gottes sich ausbreitet und der Frieden untereinander wächst und wir viel Freude im Herrn und im Heiligen Geist haben. Amen. Lieber Herr Jesus, wir danken dir für dein Reich in uns. Wir danken dir für deine Gedanken und dass du dich nicht einfach vor uns hinlegst und sagst, jetzt macht mal, sondern dass du sie durch deinen Geist, durch deine Kraft in uns wirkst. Von der Versöhnung, dem Frieden mit Gott und auch dem Frieden untereinander. Danke für das, was du uns hier in der Gemeinschaft schenkst. Wir beten dich an, Herr. Amen.